So, da wird einem vom Sitzen so ein bisschen der Rücken steif, aber das macht nichts. Ihr lieben Geschwister, ich freue mich, euch zu sehen. Hab natürlich Grüße mitgebracht von meiner Gemeinde und es ist schön, dass wir heute Kanzeltausch haben. Wir wollen das nächstes Jahr so ein bisschen öfters mal gestalten. Ich denke, das tut uns auch gegenseitig gut, wenn wir uns ab und an mal irgendwie was halten, noch so ein bisschen, ne? Aber kriegen wir hin, ne? Okay. Was meinst du? Was sollte ich dann in der Hand halten? Und du meinst das halt jetzt nicht. Okay, ja, dann nehme ich das jetzt und das vergessen wir jetzt. Okay. Das Thema heute Morgen lautet: Wie führt man ein Leben im Advent? Und eigentlich habt ihr den Predigtext schon gehört, das war nämlich auch die Schriftlesung. Und ich werde gleich den Text noch einmal lesen, weil ich aus einer anderen Übersetzung heraus predige. Aber Gottes Wort zu hören ist ja immer wichtig, ne? Egal wie oft wir das miteinander hören. Und ich lese diesen Text noch einmal und zwar jetzt aus der Übersetzung Luther 1984. Das ist die Übersetzung, die mir so am meisten in meinem Herzen spricht. Ich denke, jeder von euch hat ja auch eine Übersetzung, die er ganz persönlich mag. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird eben in diesem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Herr Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Und ich freue mich, meine Geschwister zu sehen, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, dass wir dich loben durften. Danke für die mutmachenden Zeugnisse, auch wenn mein Backofen in Ordnung ist. Danke, Herr, dass du über diese ganzen Alltäglichkeiten und darüber hinaus, dass du der bist, der handelt. So wollen wir dich ehren, bitten dich, dass du uns segnest. Bitte schenk du uns Ohren, dass wir hören können. Ich bitte dich auch, dass ich keinen Blödsinn rede, sondern das, was du möchtest. Groß und wunderbar ist dein Name, Herr Jesus Christus. Amen. Ja, man kann schon Blödsinn reden, das kommt schon vor. Also, weiß nicht, wie es euch so geht. Ab und an kann das schon passieren. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus nimmt uns heute Morgen ganz weg von aller Advents- und Weihnachtsromantik mit ihren blinkenden Lichterketten, Glühweinständen und roten Zipfelmützen. Er will uns stattdessen zeigen, wie ein Leben im Advent aussieht. Darum geht es ja auch heute in meiner Predigt. Was heißt das eigentlich, im Advent zu leben? Wie geht das überhaupt? Und wie macht man das? Viele Menschen, auch Christen, haben ihre Not mit dieser Zeit, mit diesen Wochen, die Adventszeit. Sie ist vollgestopft mit Emotionen, mit Erwartungen. Überall hört man Weihnachtsmusik. Des Deutschen liebstes Fest naht sich mit 7 Meilenstiefeln. Könnt ihr mal fragen, ob ihr schon eure Geschenke gekauft habt oder ob ihr schon alle Weihnachtspäckchen verschickt habt. Tatsächlich haben meine Frau und ich schon Mitte letzter Woche alle Weihnachtspakete verschickt und dann kommt immer ein großes Aufatmen. Das haben wir jetzt schon mal wieder geschafft. Lichter blinken, Geschenke werden gekauft. Meine Mutter erzählt mir jedes Jahr, dass sie sich vor dieser Zeit graut. Jetzt spürt sie mehr als sonst, dass der Papa nicht mehr lebt. Einsamkeit wird gerade in diesen Wochen noch sehr viel deutlicher und bedrückender erlebt. Und so stürzen sich viele in Arbeit, um sich bloß nicht mit ihrer Seele beschäftigen zu müssen. Andere flüchten in den Urlaub. Meine Frau Uta sagte mir, dass sie früher als Krankenschwester, dass es für sie einfacher war, an Weihnachten einen freien Tag zu bekommen als an Silvester. Ganz offensichtlich rührt diese Advents- und Weihnachtszeit an etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Es ist unsere tief sitzende, existenziell wichtige Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Seit dem Sündenfall ist sich kein Mensch mehr sicher, geliebt zu werden. Das ist das verlorene Paradies. Kein Mensch ist mehr sicher, geliebt zu werden. Und ich merke das dann auch in ganz vielen Gesprächen, auch in meiner eigenen Praxis, dass dies immer wieder ein sehr, sehr großes Problem ist. Werde ich überhaupt gesehen? Werde ich überhaupt wahrgenommen? Werde ich denn überhaupt geliebt? Advent bedeutet Ankunft, das ist uns bekannt. Ich erwarte meinen Herrn Jesus Christus und das nicht nur in der Rückschau zu Weihnachten, sondern ich erwarte meinen Herrn als der, der siegreich und mit Macht wiederkommen wird. Ich erwarte meinen Herrn, weil sich alleine in Jesus Christus mein ganzes Leben erfüllt. Hier komme ich ans Ziel. Jesus Christus ist mein Ziel. Advent soll also eine innere Haltung in unserem Leben sein. Eine innere Haltung, das gilt auch für dich und für mich. Und deswegen ja auch die Frage, lebst du im Advent? Lebst du in dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird? Und er wird auf jeden Fall wiederkommen. So heißt es ja auch in unserem Text, sein Kommen ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig geworden sind. Und das ist bei mir jetzt 42 Jahre her. Meine Güte, ja, und wie oft habe ich schon gedacht, dass der Herr Jesus wiederkommen soll. Und dann habe ich so ganz viele Bücher in den vergangenen Jahrzehnten gelesen. Da war ganz klar, vor dem Jahr 2000 wird der Herr Jesus wiederkommen. Aber ganz offensichtlich hat der Herr Geduld mit uns. Er möchte uns immer noch die Zeit geben, dass Menschen zum Glauben finden. Oder wie sagt es der Apostel Petrus, der Herr verzögert nicht seine Verheißung. Aber dass Jesus wiederkommen wird, das ist eben eine heilsgeschichtliche Tatsache und sie macht uns überdeutlich klar, dass wir hier auf der Erde nur ein Gastspiel haben. Ein Gastspiel, 70 Jahre, 80 Jahre, 90, eine ganze Reihe von Leuten werden ja mittlerweile auch 100. Paulus beschreibt im Philipperbrief, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leibe verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Was für ein gewaltiges Wort, ja? Mit dieser Kraft, das griechische Wort Dynamis steht hier, Dynamit, so eine gewaltige Kraft, die Christus hat. Wenn ich mir dann vorstelle, wie dann mein Auferstehungsleib aussehen wird, da gibt es keinen Makel mehr. Meine Güte, dann sind wir Menschen so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Auf dieses Ziel laufen wir zu. Der Apostel Paulus zeigt die Zielrichtung, die unser Leben haben soll. Unser Bürgerrecht, unsere Heimat, unser Friedensort ist im Himmel. Wer zu Jesus gehört, der ist im Himmel beheimatet und eben von genau dort, von Gottes ewiger Herrlichkeit, da erwarten wir ja auch unseren Heiland. Deswegen sollen wir ja unseren Blick erheben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, also ich könnte ja jetzt hier die Balinger Berge angucken. Woher kommt mir meine Hilfe? Und meine Hilfe kommt vom Herrn. der Himmel und Erde gemacht hat. Habt ihr gewusst, dass allein das Aufblicken, wenn wir aufblicken, dass das etwas mit uns Menschen tun kann, dass wir uns dann plötzlich besser fühlen? Das jetzt nicht als Therapeut zu sagen, aber es stimmt schon, wenn ich aufblicke, verändert sich was in meiner Seele. Wir sollen aufblicken zu unserem Herrn, aufblicken zu Jesus, weg von unseren eigenen Füßen. Wenn ich hier nach unten schaue, dann sehe ich nur das, was mir gerade gar nicht gefällt. Ich darf aufblicken zu meinem Herrn. Das soll deine Blickrichtung sein. Dahin schauen wir, wenn wir im Advent leben. Und deswegen ist die Frage ja auch berechtigt, wie geht das überhaupt? Wie funktioniert das? Wir wollen ja immer wissen, wie Dinge funktionieren, oder? Ist so. Und dann packe ich meine neue Modelleisenbahn aus, gucke in die Bedienungsanleitung und will dann mal wissen, wie funktioniert die Lok. Das machen wir so, falls wir in Bedienungsanleitungen reingucken. Aber interessanterweise ist es so, dass das Leben mit Gott eben nicht funktioniert. Leben mit Gott ist Beziehung, keine Funktion. Habt ihr das gewusst? Leben mit Gott ist immer Beziehung, keine Funktion. Das Leben mit Gott ereignet sich. Deswegen sind manche Dinge für uns nicht kalkulierbar. Deswegen können wir auch so vieles nicht kontrollieren, denn Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen. Ja? So, wie ist das nun? Wie läuft das jetzt? Wie sollen wir leben? Nun zunächst mal als solche, das habe ich gerade gesagt, die bewusst, die aufbruchsbereit Jesus Christus erwarten und das nicht nur in den nächsten 3 Wochen mit Lebkuchen und Pfeffernüssen, Spekulatius, Printen, Aachener Printen, ja, und einer heißen Tasse Tee und so weiter, so schön das auch ist und ich mich auch drüber freue. Übrigens hat der Ralf vorhin meinen Namen Gold richtig ausgesprochen. Einer der wenigen, die Monschau richtig sagen und nicht Mondschau oder Mondschau, einfach Monschau. Wir kommen nämlich aus einer Ecke, ne? Deswegen ist das schon ganz toll. Aber all diese Geschichte, all das ist ja nicht bei weitem alles. Advent lebst du jetzt und das an jedem Tag. Warum? Weil dein Herr Jesus Christus der Wiederkommende ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt sich vorgenommen hat, an Weihnachten dieses Jahr zu kommen. Aber wer weiß das schon? Kannst du mir sagen, ob er da kommen wird oder nicht kommen wird? Also die Frage, wie lebt man im Advent, ist doch zutiefst berechtigt. Und deswegen möchte ich jetzt darauf eingehen und lass den Zettel da unten liegen. Mein erster Gedanke, das Gebot der Liebe. Jetzt sind wir beim Predigttext. Da heißt es, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Die Wahrheit, die uns der Apostel Paulus mitteilt, liebe Geschwister, ist eigentlich einfach. Untereinander mit Liebe zu begegnen, das ist unser Auftrag. Hierin sollen wir Gott gehorsam sein. Das heißt, den anderen zu lieben, obliegt dabei nicht unserer Beliebigkeit. Ob mir nun die Nase, die Schuhe oder die Frömmigkeit des anderen gefallen oder nicht, ich soll ihn lieben und bereit sein, ihn höher zu achten als mich selbst. Das heißt, wir können das ja mal ganz kurz mal praktisch üben. Ihr guckt euch mal gegenseitig an. Guckt mal euren Nachbar an. Einfach nur mal angucken. Ne? Nur traut euch. Und jetzt trefft ihr im Herzen die Entscheidung, ich habe dich lieber als mich selbst. Ja? So, den anderen höher zu achten als sich selbst. Wisst ihr, was hier passiert? Jetzt fangt ihr an zu lachen. Ja? Das, was wir miteinander erleben, auch wenn das ein bisschen peinlich ist. Ich bin ja auch hier nur zu Gast. Ich darf hier Dinge tun, die darf ich woanders nicht. Nee, in Balingen mache ich genau das Gleiche. Ja, aber wir spüren, dass wir brauchen diese gegenseitige Wertschätzung, weil Jesus uns mit dieser Wertschätzung anschaut. Ich soll ihn, den anderen, Ich soll bereit sein, ihn höher zu achten als mich selbst. Und der Apostel Paulus spricht sogar davon, dass wir es einander schuldig sind, uns zu lieben. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass wir einander schuldig werden, wenn wir uns nicht lieben. Ich stehe also in der Verantwortung, meinem Bruder und meine Schwester zu lieben. Das bedeutet, Gutes zu denken, Gutes zu sagen und Gutes zu tun. Das heißt, Schmutzfinkgerede ist damit nicht mehr möglich. Aus dieser Verantwortung werde ich von Gott nicht entlassen. Ja, ich weiß, es ist manchmal richtig nett, über andere zu reden. Ja, und wir spüren uns auch manchmal oder fühlen uns auch manchmal ein bisschen besser, wenn wir über jemanden reden können, der irgendwie Blödsinn gemacht hat. Ja, das steckt irgendwo in uns drin. Das ist so ein bisschen der alte Adam und die alte Eva oder keine Ahnung, wer das ist. Ja, aber genau das sollen wir eben nicht tun. Mir hat immer geholfen, mir vorzustellen, wenn ich über andere rede, könnte der jetzt daneben stehen. Könnte der jetzt daneben stehen und fühlt sich von mir geschätzt und gemocht oder wird der gleich im Erdboden versinken, weil ich jetzt über diesen Menschen irgendwas sage, was ich möglicherweise denke, aber was diesem Menschen nicht gut tut. In der Hoffnung für alle wird das so schön übersetzt: Bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Die gegenseitige Liebe spricht somit davon, ob und inwieweit Gottes Gnade in uns wirksam geworden ist. Und darüber lässt sich nachdenken. Wie Gottes Gnade in der Gemeinde Zillhausen wirkt oder wie Gottes Gnade in der Gemeinde in Balingen wirkt, wird alleine dadurch sichtbar, inwieweit untereinander geliebt wird. Und dann geht es weiter, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist doch eine interessante Aussage, oder? Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Nun sind wir ja sicherlich keine Leute, die sich gegenseitig die Luft aus den Autoreifen lassen oder Reißzwecke auf den Sitzplätzen verteilen. Ja, um mal zu gucken, wie reagiert denn der andere, wenn der sich da draufsetzt. Ich meine, wer würde denn so etwas machen? Wir sind doch Christen. Ich habe in den 42 Jahren meines Lebens mit Jesus bei Christen die schönsten Dinge erlebt und die schlimmsten Dinge. In meinem Leben mit Jesus habe ich bei Christen die schönsten Dinge erlebt, aber auch abgrundtief die schlimmsten Dinge. Schon interessant, nicht wahr? Deswegen ist dem Apostel Paulus das auch so wichtig, sonst stände es ja nicht in der Bibel. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und da müssen wir uns doch fragen, wo beginnt denn das Böse? Liebe Gemeinde, es beginnt im Herzen, da wo Misstrauen, Neid und Eifersucht entstehen. Und oft beginnt es ja ganz unscheinbar und nebensächlich. Die Art, wie wir miteinander sprechen, ermahnen und innerlich bewerten. Es sind diese kleinen Nebensätze, die planvoll gesetzten Nadelstiche, weil wir doch alle miteinander wissen, dass Worte Macht haben. Diese Wahrheit steckt im Herzen aller Menschen seit dem Sündenfall. Worte können nicht einfach so zurückgenommen werden. Oh, das tut mir leid, das wollte ich aber jetzt nicht sagen. Ja, du hast es aber gesagt. Ich habe als Kind so eine Jugendbuchserie gelesen. Das waren die Jungs von Burg Schreckenstein. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt. War so eine Buchserie, so 23 Bänder gab es da. Und da gab es einen Satz: Vor Inbetriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten. Vor Inbetriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten. Ganz spannend, nicht wahr? Und da spüren wir ja so bei uns Menschen, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja auch in unserer Seele sehr unterschiedlich gestrickt sind. Da gibt es die einen, die müssen reden, damit sie nachdenken können. Kennt ihr das? Ja, Menschen, die reden müssen, die schon loslegen und reden und reden und reden, weil sie währenddessen nachdenken. Und oftmals sind sie dann mit Menschen verheiratet, die dann erst reden, wenn sie nachgedacht haben. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie schnell da Missverständnisse entstehen, weil derjenige, der erst redet, wenn er nachgedacht hat, ja denkt, dass der andere auch erst redet, wenn er nachgedacht hat. Und dann alles für bare Münze nimmt, was dann gesagt wird. Also, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Lieber eher mal im Inneren kurz so einen Gedanken runterschlucken und sagen, Herr, gib mir jetzt Frieden, bevor etwas so rausbricht, wie so ein Vulkan. Dann lieber im Wald gehen und da schreien, als deinen Nächsten anzuschreien. Wir verletzen einander und dann wird darüber nicht gesprochen. Das ist das nächste Übel. Wir verletzen einander und dann wird darüber nicht gesprochen. Auch wir Christen, weil das darf ja nicht sein. Und dann entsteht etwas, was der Apostel Paulus beschreibt mit dem Begriff der bitteren Wurzel. Habt ihr die schon mal gesehen? Die bittere Wurzel, habt ihr die schon mal gespürt? Ja, so eine bittere Wurzel aus Wut, aus Trotz, aus Ablehnung bis hin zum Hass. Etwas Böses tun beginnt in meiner Einstellung zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Wenn ich in die Gemeinde gehe, also ich rede mal von irgendeiner anderen Gemeinde, ja? Wenn ich in die Gemeinde gehe und hoffe und bete, sogar bete, dass ich den und den nicht sehe. Das kann schon vorkommen. Etwas Böses tut, ist dann auch das Unausgesprochene zwischen zwei Menschen. Ich lasse den anderen durch mein Tun oder auch durch mein Nichtstun ja spüren, was ich denke. Das kriegen wir hin, ne? Also im Gesicht ist ein Lächeln, in der Hosentasche klappt das Taschenmesser auf. Und es ist tatsächlich so, liebe Geschwister, dass wenn wir miteinander kommunizieren, dass ungefähr 70% nichts mit Worten zu tun hat, sondern durch unsere Gestik, durch unsere Haltung, durch unsere Blicke. Also ich schaue euch jetzt mit zugewandten Augen an. Das symbolisiert, dass sie mir am Herzen liegt. Das ist auch mein Auftrag als Prediger. Aber man kann so viel anderes auch durch Gesten ausdrücken. Wenn ich mit meiner Katze rede, Daisy heißt die übrigens, und sag, oh Daisy, was bist du für eine blöde Katze? Ja, dann wird sie ihren Schwanz hochheben und sich freuen, weil die Stimme hat sich wunderbar angehört. Ja, da ist die Musik. Ne? Merkt ihr, die Musik macht ganz viel. Die Art und Weise, wie wir reden. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Es entspricht dem Wesen der Liebe, dass sie sich hingibt. Deshalb erfüllt die Liebe auch das Gesetz Gottes, weil eben Jesus Christus für uns das göttliche Gesetz erfüllt hat und sich eben mit seiner Liebe ganz hingegeben hat, ganz. Ich habe mich für dich hingegeben, sagt Jesus, damit du lieben kannst. Und diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, auch in deinem Herz. Die ist ja da. Du musst ja nicht erst nach dieser Liebe suchen, sie ist ja wirklich da in deinem Herzen. Ich habe mich für dich hingegeben, sagt Jesus, damit du vergeben kannst. Diese Kraft der Liebe ist auch in deinem Leben wirksam, Gott sei Dank. Wenn ich mir das so vorstelle, ich müsste das alles aus meiner Kraft tun. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? So rabbinische Tradition, 3-mal. Aber Petrus will schon ein bisschen besser sein und sagt, reicht 7-mal. Und ihr kennt die Antwort, ich muss sie euch ja nicht sagen. Öffne dich dafür, damit diese Liebe wirksam wird in dir. Du spürst in deinem Herzen, wo Barrieren sind. Und manchmal öffnen wir uns nicht für diese Liebe, weil wir denken, dann kriegt der, den ich nicht mag, ja auch was davon ab. Das wollen wir ja nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns der Liebe öffnen, dass du deinen Widerstand aufgibst, dass du dich wieder ganz neu für den Weg in der Nachfolge entscheidest. Ich muss mich auch jeden Tag, ich kann entscheiden, ich kann mich nicht ausruhen darauf, dass ich 42 Jahre Christ bin. Oder? Ich meine, könnte ja andere Meinung sein. Ihr könnt ja sagen, wieso? Du müsstest doch jetzt bald eine Goldmedaille bekommen und so weiter. Für 42 Jahre, immer so lang. Nein, ich kann mir nichts darauf einbilden. Ich lebe jeden Tag, jeden einzelnen Tag aus der Gnade Gottes. Da steckt so viel dummes Zeug in mir drin, so viel Eitelkeit, so viel Stolz. Advent fordert uns zur gegenseitigen Liebe auf. Der Einsame soll aus seiner Einsamkeit herausgeholt werden. Die Wunden des Verletzten sollen verbunden werden. Das ist ein schönes Bild, ne? Wunden werden verbunden, sie werden gereinigt. Da geht man sorgfältig mit um, ganz zärtlich. Also der erste Gedanke ist das Gebot der Liebe und der zweite Gedanke ist das Gebot der Liebe im Hinblick auf die Wiederkunft unseres Herrn, die Verse 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns erber leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfolgt. Nun, der Apostel Paulus liefert uns den Grund, warum er der römischen Gemeinde so deutlich über das Liebesgebot geschrieben hat. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Weil Jesus wiederkommen wird, sollen wir einander in Liebe achten. Weil Jesus wiederkommen wird, sollen wir nach der Einheit im Heiligen Geiste streben. Und wir spüren die Dringlichkeit in den Worten von Paulus, wenn er schreibt, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wenn er sagt, die Nacht ist vorgerückt, nämlich an dem Moment, wo die Nacht noch am dunkelsten ist, da kommt am Horizont der erste Schein der Dämmerung. Es gibt so eine blöde Zeit in der Nacht, kennt ihr das auch? So zwischen 2 und 3, so eine elendige Zeit, ne, wo man, ach, wenn man da nicht schlafen kann. Aber dann beginnt irgendwann die Dämmerung. Advent bedeutet Ankunft, der Herr wird wiederkommen und er wird seine Gemeinde, seine Braut zu sich holen. Das steht so fest wie das Amen in eurer Gemeinde. Jetzt ist die Zeit, in der Jesus ja seine Braut zubereitet. Jetzt ist die Zeit, in der Jesus seine Brautgemeinde reinigt und heiligt, und zwar dich und mich jetzt und nicht morgen. Oder irgendwann. Das ist interessant, ne? Die Bibel redet sehr oft von jetzt. Jetzt, wenn ihr seine Worte hört, jetzt. Die Bibel redet gar nicht darüber, dass dann irgendwie gesagt wird, naja, in 10 Jahren kannst du dich ja immer noch entscheiden. Und worin ließe sich der Zustand einer Gemeinde besser beschreiben, als in der gegenseitig gelebten Liebe. Wie können wir sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir eben nicht bereit sind, unsere Geschwister zu lieben? Und Geschwister zu lieben heißt ja nicht, dass ich mit ihm irgendwie ständig zusammen sein muss. Ja, Liebe ist kein Gefühl primär. Was ist Liebe? Immer eine Entscheidung. Ja, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Liebe ist primär eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, dem anderen das Gute auch zu gönnen und zu wollen, das, was mir Gott geschenkt hat. Das hat primär mit einem Gefühl gar nichts zu tun. Gefühle kommen dann immer hinterher. Also ich sage das auch, das ist auch hilfreich für ganz junge Paare, die irgendwann merken, dass so ein Verliebtheitsgefühl nicht mehr da ist und dann plötzlich erschrocken sind und meinen, jetzt liebe ich den anderen nicht mehr. Das ist Blödsinn. Ne? Gefühle kommen und Gefühle gehen. Ne? Das ist wie immer so Wellenbewegung. Ne? Und wenn ich mich bereit erkläre, einen Menschen respektvoll zu begegnen und zu lieben, werden in der Folge sich auch die Gefühle verändern. So hängen diese Dinge zusammen. Wie können wir also sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht bereit sind, unsere Geschwister zu lieben? Der Apostel Johannes hat das mal sehr deutlich geschrieben in 1. Johannes 4. Da heißt es, und wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Der Johannes hat übrigens sein Evangelium auch sehr einfach geschrieben. Er hat nur 700 Worte benutzt. Ziemlich einfach. Irgendwann mal, als der Apostel Johannes schon uralt gewesen ist, er war Teil der Gemeinde in Ephesus, dann wurde er in einer Sänfte durch die Gegend getragen und dann hat er allen, die er gesehen hat, immer wieder gesagt, Teknia, also Kindlein, habt euch lieb. Kindlein, habt euch lieb. Das war seine Hauptbotschaft, weil er verstanden hatte, worauf es eigentlich ankommt, worin unser Christsein deutlich wird. Kindlein, habt euch lieb. Der Zustand einer Gemeinde zeigt sich somit alleine in der Bereitschaft zur gegenseitigen Wertschätzung, Liebe und Vergebung. Darüber können auch ausgeklügelte Gemeindekonzepte und Programme auch nicht hinwegtäuschen. Die nächsten zwei Sätze sind ziemlich hart, aber ihr kriegt das hin. Wo nichts lebt, weil nicht geliebt wird, da fängt eine Gemeinde an zu stinken. Es entwickeln sich destruktive Strukturen der Macht, Asche wird angebetet, Leben wird unterdrückt und letztlich wird das Wirken des Heiligen Geistes gedämpft. Stimmt ihr mir zu? Ich sage es noch einmal, aber dann könnt ihr es auch wieder verdauen. Ja? Wo nichts lebt, weil nicht geliebt wird, da fängt eine Gemeinde an zu stinken. Es entwickeln sich destruktiven Strukturen der Macht. Asche wird angebetet, Leben wird unterdrückt. Letztlich wird aber so das Wirken des Heiligen Geistes gedämpft. O Herr, danke, dass du so gnädig mit deiner Gemeinde bist. Ist das nicht schön? Guckt, ihr habt 175-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Ne? Das geht jetzt so langsam zu Ende. 175 Jahre baut der Herr seine Gemeinde in Zillhausen. Das ist Gnade. Ja, das ist ein Geschenk, weil er jeden Einzelnen sieht und jeden Einzelnen mit Liebe anschaut. Unser Bibeltext geht weiter, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das ist mein letzter Gedanke. Im Advent zu leben bedeutet, ich werde immer wieder ganz neu auf Christus ausgerichtet. Also wenn ich so Knick in der Optik habe, ne, dass ich wieder ganz neu ausgerichtet werde. Dass die Frage dahinter lautet nämlich, darf Gottes Heiliger Geist dein Leben verändern? Eine ganz simple Frage und bitte nicht so schnell mit Ja beantworten. Ne, weil letztlich ist es eine wirklich innere, wichtige Entscheidung. Darf der Geist Gottes verändern? Darf dich die Bibel prägen? Paulus spricht davon, dass wir nicht Sklaven unserer unbefriedigten Sehnsüchte und Wünsche werden sollen. Wenn also Paulus von der gegenseitigen Liebe spricht, dann geht es ihm doch primär darum, dass wir aufeinander achten. Das heißt, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Keiner soll an den Rand der Gemeinde geraten, der andere darf mir eben nicht am Hintern vorbeigehen. Niemand soll in Einsamkeit versinken, liebe Geschwister. Und da sind wir alle miteinander gefordert. Egal, ob ich das jetzt in Balingen predige oder ob ich das bei euch predige. Ich meine, ich habe es letzten Sonntag in Balingen gepredigt. Als Gemeinde können wir nur dann den Wirrnissen und Druck dieser Zeit widerstehen, wenn wir gemeinsam Hand in Hand unterwegs sind. Ist das so? Bei mir in meiner Gemeinde mache ich manchmal so die Übung, dass wir uns in solchen Momenten gegenseitig die Hand geben. Du sitzt heute sehr weit auseinander, ja? Aber dieses Gefühl, die Hand des anderen zu spüren, verbindet mich. Ja, ihr dürft das auch gerne machen, ihr dürft euch die Hand geben. Ja, weil wir miteinander zusammengehören. Ein Glied stärkt das andere, sagt Paulus, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst, und zwar zu Christus hin. Und wenn wir das miteinander verstehen und sagen, jawohl, da gehören wir zusammen, jeder Einzelne, ich muss nicht alles mögen, was er mag, aber Christus ist im Zentrum unseres Lebens, ihr seid hier für Zillhausen Salz und Licht und für die Umgebung. Boah, das ist immer etwas, was mich zutiefst im Herzen berührt. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, Hebräerbrief, und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Das bedeutet, im Advent zu leben. Die Ankunft unseres Herrn Jesus zu erwarten, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben, weil der Herr kommt, das bedeutet gutes Denken, gutes Sagen und gutes Tun. Und wenn du nichts weißt, Gutes zu sagen, dann sag nichts. Gutes Denken, gutes Sagen und gutes Tun. Sich bewusst zu überlegen, was kann ich meinem Bruder, meiner Schwester Gutes sagen. Ganz zu Beginn meiner Predigt sagte ich etwas über die Einsamkeit, die besonders dann spürbar ist, wenn andere miteinander feiern. Auch da möchte ich euch Mut machen, einander einzuladen, mal miteinander einen Adventskaffee zu trinken oder Tee. Zeit zu miteinander verbringen, singen, beten, gemeinsam Bibel lesen. Es sind nicht die großen Dinge, die Einsamkeit auflösen. Es ist der zugewandte Blick. Dass ich mich einem Menschen zuwende und in dem Augenblick wird der Mensch aus seiner Einsamkeit herausgeholt. Darum, so will ich schließen, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt und das tut, weil die Zeit ihr erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Amen. Amen. Das war ein schönes Amen gerade eben.